Die Traumata unserer Eltern und Großeltern können uns prägen, obwohl wir uns dessen nicht unbedingt bewusst werden. Tiefenpsychologen sagen, dass wir auch ebenfalls unbewusst vor den unbewältigten Lebensaufgaben unserer Großeltern stehen und versuchen, sie zu lösen. Davon kann wahrscheinlich auch unser Gast heute auf RBB Kultur erzählen, Stella Leder. Sie arbeitet in der Rechtsextremismusprävention und zu Antisemitismus. Sie ist Enkelin des jüdischen Schriftstellers Stefan Hermlin, der aus Nazi-Deutschland geflohen war und später wieder zurückkam, um die DDR mit aufzubauen und dann von seiner eigenen Ehefrau bespitzelt worden ist und in den Westen ging. Jetzt hat Stella Leder ein Buch geschrieben, Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten. Frau Leder, guten Tag.
Guten Tag.
Die Konstellation in Ihrer Familie, die klingt kompliziert. Klären Sie uns nochmal auf, was war Ihr Opa für ein Mann?
Vielleicht ist die kompliziert. Für mich ist die natürlich nicht kompliziert. mein Großvater ist 1945, das haben Sie ja gerade auch schon erzählt, aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt. Zunächst in den Westen, später in den Osten. Er war überzeugter Kommunist und hat so wie viele RemigrantInnen aus seiner Generation die Hoffnung gehabt, dass mit der DDR ein neues antifaschistisches Deutschland gebaut werden kann. Meine Großmutter hat eine ganz andere Geschichte. Die ist Anfang der 30er Jahre geboren und hat bis kurz vor Gründung der DDR noch ein Bild Adolf Hitlers in der Brusttasche getragen und ist dann sozusagen mehr oder weniger nahtlos zur glühenden Sozialistin geworden. Die beiden haben sich dann kennengelernt und geheiratet und aus der Ehe ist also meine Mutter hervorgegangen. Die haben sich nicht lange danach getrennt und meine Großmutter hat später meine Mutter, nicht meinen Großvater übrigens, sondern meine Mutter für die Staatssicherheit beobachtet.
Was hat dazu geführt, dass Sie ein Buch jetzt schreiben wollten und diese Geschichte auch erzählen?
Also im Prinzip hat mich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt, etwas, was ich als Wahrnehmungsdiskrepanz benennen würde, also gerade nach den ersten Erfolgen, den ersten parlamentarischen Erfolgen der AfD, nach der Entstehung von Pegida, hat mich sehr umgetrieben, so bestimmte Reaktionen in meinem Umfeld, teilweise auch medial, wo Leute gesagt haben, wie kommt das denn, wo kommen die denn auf einmal alle her, wo kommen denn die Nazis her, und ich irgendwie so dachte, woher kommt es, dass sozusagen so viele Leute scheinbar überrascht sind? Und ich habe dann das Buch geschrieben, fast als Prozess der Selbstvergewisserung, also wo ich sozusagen ganz stark über meine Perspektive geschrieben habe, über meine Familie, über meine eigenen Erlebnisse und das dann immer wieder so versucht habe, in den Zusammenhang zu bringen mit historischen Ereignissen oder Vorgeschichten. Und bin sozusagen beim Schreiben in so einem Prozess der Erklärung dieser Perspektiven und vor allem meiner eigenen Perspektive so reingekommen.
Bleiben wir noch bei Ihrer eigenen Perspektive. Sie beginnen im Buch mit der Schilderung eines Traums, den Sie immer wieder hatten, eine Erscheinung. Mögen Sie uns den kurz schildern?
Sie meinen den Mann im Garten?
Richtig.
Der Mann im Garten ist, vielleicht ist das ein Traum. Das weiß ich nicht, aber ich habe, als ich ein Kind war, einen Mann gesehen bei uns im Garten und habe versucht, den sozusagen auch zu fassen zu bekommen. Aber ich hatte sozusagen den Eindruck, den inneren Eindruck, der steht bei uns im Garten. Und immer, wenn ich sozusagen in den Garten reinkam oder mich ans Fenster stellte, war der verschwunden. Und dieser Mann ist, als wir umgezogen sind, mir tatsächlich in meine Träume dann gefolgt. Der blieb also da, und als ich in der fünften, sechsten Klasse war, sah ich in einem Geschichtsbuch, dass der ein Nazi war, also ein historischer Nazi. Und dieses Bild hat mich beschäftigt. Ich schreibe auch im Buch dazu nochmal, dass ich sehr spät, also erst in den letzten Jahren überhaupt erfahren habe, dass die Verfolgung meiner Mutter durch die Staatssicherheit sich sozusagen bis in meine Kindheit fortgesetzt hat. Also wir lebten in West-Berlin und dass da manchmal noch Leute von der Stasi vor der Tür standen. so dass für mich dann die Frage entstand, wer war denn dieser, also war da vielleicht wirklich jemand? Und ich habe das sozusagen mit diesem Bild, mit diesem historischen Bild dann vermengt innerlich.
Mhm. Sie sagen, der Nationalsozialismus, also es sind jetzt Verfolgungen aus zwei historischen Strängen, einmal durch den Nationalsozialismus, ihr Großvater wurde verfolgt, ist geflohen und dann wurde ihre Mutter ausspioniert von der Stasi. Sie sagen, der Nationalsozialismus sei auch der Kern des Nachdenkens in der Familie über die Gegenwart gewesen. Aber in ihrer Umgebung haben sie gemerkt, da wird gar nicht so viel drüber nachgedacht. Da wird das eher verharmlost oder immer noch verharmlost oder gar nicht so darüber gesprochen. Wie haben Sie das erlebt?
Also als Kind erlebt man ja erstmal alles, was man erlebt, sozusagen als normal. Und es ist sozusagen, es hat zu meinem Aufwachsen gehört, das zu sortieren. Also diese Frage zu sortieren, warum ist das bei uns zu Hause so zentral und so wichtig? Und warum ist das in meiner Umgebung nicht so? Und das hat erstmal dazu geführt, dass ich im Prinzip innerlich verstummt bin, weil ich viele Sachen nicht verstanden habe. Und dachte sozusagen, das liegt vielleicht an mir oder das ist verunsichernd. Ich habe im Buch darüber geschrieben, dass ich Konfrontationen mit Nazis hatte in meiner Jugend, die uns hinterhergelaufen sind und die uns bedroht haben.
Einer Freundin.
Genau,
und ihn.
Genau. Und da war das sozusagen im Prinzip sozusagen, also wieder so, dass ich dachte, das ist ein massives Problem. Es war ja auch mein massives Problem damals. Und bei den LehrerInnen in der Schule zum Beispiel, die das dann gesagt haben, naja, das sind so Jungs, die probieren sich aus, die wollen provozieren, das ist nicht so gemeint. Also die haben das entpolitisiert. Und so gab es immer wieder so Erfahrungen, wo ich im Nachhinein sagen würde, mir hat der historische Kontext gefehlt. Mir hat gefehlt, dass diese Sachen eingebettet werden in einen historischen Entstehungskontext und eben nicht verharmlost werden als irgendwie Jugendliche, die sich ausprobieren.
Oder Jungs sind halt eben Jungs und die tun Mädchen sowieso nichts an.
Ja, so. Genau, auch das, ja, mhm. Genau, auch das kam.
Würden Sie denn sagen, dass auch Antisemitismus gewissermaßen vererbt wurde, kulturell weitergegeben wird oder in Familien weitergegeben wird, auch wenn auch unbewusst?
Ja, also sozusagen, wenn man es nicht versteht als einen natürlichen Prozess, dann ja. Also,
was meinen Sie mit natürlichem Prozess?
Naja, das ist ja nicht so, dass es sozusagen, dass es was Natürliches ist oder dass es so sein muss, dass jemand antisemitisch ist. Die Frage ist eher die Frage von Reflexionsprozessen und Aufarbeitung. Es gab direkt nach 1945 schon die ersten Schlussstrichdebatten. Das hat sich im Prinzip fortgesetzt über die Jahrzehnte und in vielen Familien ist im Gegensatz zu allen Gerüchten, die es zum Thema gibt, eben nicht darüber gesprochen worden, was heißt denn die Frage der Schuld oder der Beteiligung, auch der Beteiligung im Kleinen und im Alltag. Und wenn das Thema, tabuisiert ist, darüber zu sprechen, also was ist in meiner Region passiert, was ist in meiner Familie passiert, dann wird es schwierig, sich gedanklich tatsächlich mit den Ursachen des Nationalsozialismus und diesem brutalen und tödlichen Antisemitismus auseinanderzusetzen. Das heißt, man hat oft in der Geschichte zwar gesagt und auch darauf bestanden, wir wollen keine Antisemiten sein oder wie das heute manchmal gesagt wird, wir lassen Antisemitismus nicht zu, kein Fußbreit. Aber die Auseinandersetzungen, die fallen oft so ein bisschen unterm Tisch, also die tatsächlichen inhaltlichen, analytischen Auseinandersetzungen.
Sie widmen sich der Prävention gegen Rechtsextremismus. Was würden Sie denn da konkret vorschlagen können? Was könnte helfen?
Das kann man natürlich nicht so schnell beantworten. Also zum einen ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten erstmal die Rechtsextremismusprävention überhaupt entstanden ist. Das ist in den 90er Jahren wacker erkämpft worden von Gewerkschaften und Initiativen und ein paar NGOs. Seit 20 Jahren gibt es die Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus, die inzwischen sehr differenziert sind. Es gibt auch entsprechende Landesprogramme. Das ist ja sozusagen auch was, wo man sagen muss, wer weiß, wie es jetzt wäre, wenn es das alles nicht geben würde. Ja, also ich glaube schon, dass die auch teilweise erfolgreich sind. Trotzdem ist es sicherlich so, dass überall mehr getan werden kann. Die neue Bundesregierung plant ja die Entfristung zum Beispiel von den Projekten und strukturelle Förderung durch das Demokratiefördergesetz. Das sind sicherlich ganz sinnvolle Maßnahmen, aber im Prinzip muss man noch einen sehr langen Atem haben und muss auch das Heute eben immer wieder in Verbindung bringen mit dem, was in der Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde.
Nun haben Sie das Buch geschrieben, Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten. Haben Sie damit auch eine Botschaft verbunden oder haben Sie das Buch erstmal für sich geschrieben, um für sich etwas zu sortieren?
Naja, ich glaube, die Botschaft von Texten, das ist immer so eine Frage. Also ich denke natürlich schon, dass da bestimmte Botschaften drin sind, aber ich glaube, dass die Interpretation von Texten und was man damit macht, die liegt ja einfach bei den Menschen, die das Buch dann lesen. Ich denke, dass das Buch an vielen Stellen Erklärungen anbietet für das, was in den letzten Jahren passiert ist, also für die Erfolge der AfD, für den zunehmenden Antisemitismus, auch für den Zulauf letztendlich zu verschwörungsideologischen Versammlungen und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass das sozusagen, dass das Buch eher zu einer Auseinandersetzung beiträgt, als sozusagen eine Botschaft zu vermitteln. Also sozusagen, ich will ja nicht Leute ideologisch auf meine Seite ziehen, sondern ich möchte eine Perspektive bieten und eine Perspektive bieten zur Auseinandersetzung.
Mit Stella Leder habe ich auf RBB Kultur gesprochen. Ihr Buch Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte, ist bei Ullstein erschienen. Alles Gute, Frau Leder, und vielen Dank für Ihren Besuch auf RBB Kultur.
Vielen Dank.